Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Troika. Hallo Alex.
Grüß dich Julius.
Wir sind nach dem Trubel der neuen Champions-League-Reform jetzt schon wieder ein bisschen im Bundesliga-Fieber, obwohl heute Abend am Donnerstag ja immer noch Champions-League-Spiele sind. Aber anders geht's nicht. Wir wollen natürlich auch ausreichend aufs Bundesliga-Wochenende vorbereiten. Das machen wir wie immer. Wir gucken auf alle anstehenden 9 Partien des deutschen Oberhauses. Das machen wir jetzt direkt, würde ich sagen, Alex. Wir haben natürlich dann hinten raus, gerade bei den Sonntagsspielen, 2 Mannschaften, die noch in der Königsklasse ran müssen. Das ist dann immer so ein bisschen der ärgerliche Disclaimer, gerade wenn jetzt die Champions League auch noch über 3 Tage geht. Aber das soll ja nur an diesem ersten Spieltag so sein. Und da müssen wir jetzt einmal durch. Das kriegen wir, glaube ich, aber hin. Und von der Champions League können wir natürlich auch spektakulär direkt in die Bundesliga wechseln am Freitagabend. Augsburg gegen Mainz ist das erste Spiel, das uns da erwarten wird. Und das ist eine Partie zwischen 2 Vereinen, die sich normalerweise dann doch im unteren Tabellendrittel wiederfinden und da um den Klassenerhalt kämpfen. Und ja, ich muss sagen, auch diese Saison lässt erahnen, dass es ähnlich sein könnte. Mainz gerade auf Platz 15 noch keinen Sieg eingefahren, aber zumindest 2-mal unentschieden spielen können. Und Augsburg auf Platz 11, die haben eben diesen einen Sieg statt des Unentschiedens mehr. Also 2 Punkte mehr, als die Mainzer bis jetzt einsammeln können. Sind noch sehr dicht beieinander. Mainz könnte direkt vorbeispringen, natürlich auch mit einem Heimsieg. Ich glaube aber, mit einem Auswärtssieg, Entschuldigung. Aber ich glaube, es wird kein super einfaches Unterfangen. Wir haben es schon öfter gesagt, auch wenn Augsburg schwankt und auch wenn Augsburg nie richtig einzuschätzen ist, gerne hinfahren tut man da eigentlich nicht.
Gerne hinfahren tut man da nicht, nee. Zuletzt ist St. Pauli nicht gerne hingefahren. Augsburg hat anders als Mainz jetzt seinen ersten Befreiungsschlag, also Sieg landen können im Heimspiel und jetzt gibt es direkt das zweite Heimspiel hinterher. Und die Mainzer, ja, etwas schwach gestartet bisher, ne? Noch kein Sieg, 2 Unentschieden sind okay, aber jetzt das 1-2 gegen Werder Bremen zu Hause, ne? Ich glaube, das war dann schon eine Enttäuschung, da hat man sich mehr erwartet. Und deswegen, so vom Feeling her, es ist, glaube ich, super ausgeglichen, super spannend, super eng. Aber ich würde eher, wenn man mich zwingt, auf einen zu setzen, eher auf die Augsburger setzen, weil sie den Heimvorteil haben. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ist tatsächlich auch mein erster Gedanke, wenn wir auf dieses Spiel gucken. Und dazu muss man eben auch sagen, dass die Quoten, das finde ich auch so ein bisschen belegen. Ne? Es ist noch recht dicht beieinander, aber mit den 2,40er-Quoten ist Augsburg dann doch Favorit gegenüber den 2,80er-Quoten. Und tatsächlich würde ich dieses Gefälle auch ungefähr mitgehen. Es ist keine ganz, ganz klare Sache. Beide Mannschaften können sich, glaube ich, mindestens die Hoffnung auf einen Punkt machen in diesem Aufeinandertreffen. Aber wenn man sich entscheiden müsste, dann tendiere ich auch leicht zu den Augsburgern zu Hause. Und da gehe ich dann tatsächlich komplett mit den Quoten mit. Wer davon schon überzeugt ist, der wird da mit den 2,40er-Quoten im Dreiweg natürlich auch nicht schlecht bedient. Also ist auf jeden Fall eine Möglichkeit hier bei diesem Spiel tatsächlich. Aber, und das habe ich ja jetzt auch schon gesagt, würde ich auch nicht ausschließen wollen, dass wir hier ein Unentschieden sehen, gerade weil die Mainzer es eben auch schon 2-mal in 3 Spieltagen jetzt aufs Parkett gelegt haben. Sollte dem so kommen, wäre das aber aus meiner Sicht ein Unentschieden, in dem beide dann doch ein Tor erzielen können. Also 0-0 sehe ich hier auch nicht zwischen Mainz und Augsburg in Augsburg. Heißt, beide treffen für mich auch ein ziemlich gesetzter Tipp bei diesem Spiel.
Das 0-0 gibt es mit Augsburger Beteiligung ja sowieso sehr selten. Da fallen ja immer Tore auf der einen oder auf der anderen, meist auf beiden Seiten. Deswegen bin ich bei dir, wird unentschieden, dann eher 1-1 oder höher. Aber ja, Augsburg hat die Nase wahrscheinlich vorne. Bei den Quoten nur minimal, aber statistisch gesehen in der letzten Zeit sehr deutlich. Denn von den letzten 8 Pflichtspielen beim FC Augsburg hat der erste FSV Mainz 05 7 verloren. Also in Augsburg, da gibt es zuletzt gar nichts zu holen, regelmäßig auf die Mütze eher. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn es nicht das Unentschieden ist, dass es so weitergeht, also eher Augsburg vorne, aber ja im Dreiweg, bisschen tricky, bisschen riskant, ne? Die doppelte Chance 1x würde ich am liebsten anspielen, aber die bringt natürlich gar kein Value, Julius. Deswegen, ja, vielleicht dann treffen doch beide, denn wie gesagt, wenn Augsburg spielt, fallen oft mal ein paar Törchen. Vielleicht wird es ja stimmungsvoll. Es ist nicht der, das Spiel, das ganz Deutschland, die Bundesrepublik am Freitag elektrisierend vor die Fernseher zieht. Da sind wir uns einig. Aber vielleicht wird es ja trotzdem ein unterhaltsames Fußballspiel.
Ja, am Ende würde ich das tatsächlich schon als kleines Schlusswort zu diesem Spiel sehen und direkt am Samstag weitermachen wollen. Da bleiben wir dann auch erstmal unten in der Tabelle. Logischerweise, wenn wir 4 Champions-Ligisten auf dem Sonntag haben, ein sehen wir ja zumindest noch auf dem Samstag, werden wir uns eher in den unteren Rängen bewegen, was den Samstag angeht. So ist es ja in diesen internationalen Wochen dann öfter, gerade mit so viel deutscher Beteiligung in der Königsklasse und in Europa. Jetzt sprechen wir als nächstes über das Duell zwischen Platz 16 und 18. Bochum gegen Holstein Kiel und beide noch mit 0 Punkten. Bochum mit minus 4 als Tordifferenz, ein Tor geschossen. Kiel hat sogar 3 Tore geschossen, aber natürlich am letzten Wochenende von den Bayern nochmal richtig einen mitgekriegt und deswegen auch schon ein horrendes Torverhältnis von minus 8 zu bieten. Deswegen stehen sie auch auf dem letzten Platz. Und es ist eines der Spiele, wenn man in diese Saison irgendwie reinfinden will aus Kieler Sicht, die es sowieso schwer haben werden, dann ist Bochum einer der Gegner, wo man dringend Punkte holen sollte. Am besten 3, wenn man irgendwie um diesen Klassenerhalt mitspielen möchte. Ne?
Ja, zwei Mannschaften mit 0 Punkten. Also das Wasser steht ihnen jetzt nicht bis zum Hals am dritten Spieltag. Die Metapher wäre jetzt ein bisschen verfrüht, aber ich glaube, so ein bisschen unwohl fühlt man sich schon bei Bochum und in Kiel. Und da darf es gern mal den ersten Sieg geben oder zumindest aus Kieler Sicht den ersten Punkt. Ich glaube, die würden das Unentschieden dann wahrscheinlich schon auch irgendwo mal unterschreiben. Das ist, vor allem, weil es ja ein Auswärtsspiel ist, wohingegen die Bochumer zu Hause gegen den Aufsteiger, ich sag mal so, es gibt nicht viele Spiele als klaren Abstiegskandidaten, die du so anvisierst, dass du sagst, da ist der Dreier nicht nur möglich, sondern eigentlich fast schon Pflicht. Ein Heimspiel gegen den Aufsteiger ist eines dieser Spiele. Also da muss Bochum jetzt mal alles raushauen, um den Sieg zu holen. Aber so 100% davon überzeugt bin ich jetzt vorab auch noch nicht, dass das klappen wird.
Nee, so wie sie gestartet sind und so wie Kiel dann auch zumindest gezeigt hat, dass sie eben auch nach vorne durchaus gefährlich sein können, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass das hier ein ganz, ganz zähes Stück Arbeit wird, auch wenn es ein Heimspiel ist, auch wenn es der Aufsteiger ist. Auch Kiel wird die Chance sehen. Die haben die Chance, hier eben noch in die Saison reinzukommen. Bei Bochum bin ich eher bei dir. Dürfte da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Druck drauf liegen oder schon Angst und nicht nur eine Chance, die dieses Spiel hergibt. Denn natürlich viel einfacher werden die Gegner im Laufe der Saison dann auch nicht mehr. Dann stehst du nach 4 Spieltagen mit 0 Punkten da. Hast Kiel, vermeintlich großen Abstiegskandidaten, auch schon hinter dir, immer noch keine Punkte gesammelt. Das wäre schon richtig bitter. Ich könnte mir vorstellen, dass es da sehr vorsichtig und kampfbetont irgendwie zugeht am Ende auf dem Platz. Logischerweise dann auch in Bochum mit der Atmosphäre, das ist ein Faktor. Aber diese knapp unter Zweierquoten auf Bochum, die gefallen mir nicht. Weil so sicher bin ich mir dann doch nicht, dass sie da wirklich 3 Punkte vorbeigehen irgendwie mitnehmen können. Ich glaube, das wird für beide Seiten richtig, richtig zähe Arbeit. Im Dreiweg würde ich am ehesten hier tatsächlich Richtung Unentschieden tendieren. Das ist ein Ergebnis, das ich mir vorstellen kann. Beide nicht ganz zufrieden und so ist es ja oft im Fußball am Ende, ne? Und ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, dass wir hier, ja, wenn dann eher was im Bereich 1-1 sehen, also dass wir vielleicht unter 2,5 Toren bleiben in diesem Spiel, dass das eben ja durch die Gemengelage, durch die Situation, durch die vielleicht auch spielerischen Limitationen im Gegensatz zu anderen tatsächlich ein Spiel sein könnte, was von 1 oder 2 Toren am Ende entschieden wird. Und da gibt es dann sogar 2,30er-Quoten für diesen Tipp.
Ja, so ganz zufrieden bin ich übrigens auch nicht, nämlich mit der Quotenlage auf den Bochum-Sieg. Denn da bin ich bei dir, die sind mir zu niedrig, das ist zu riskant, das ist nicht, ja, der Value ist nicht gut genug. Das reizt mich dann doch nicht, auch wenn ich den Kieler Sieg hier nicht sehe. Also den würde ich für mich eher ausschließen wollen. Was heißt ausschließen? Fußball ist alles möglich. Aber wenn, dann gewinnt es eher Bochum. Aber Value ist nicht da. Jetzt ist es übrigens interessant, denn der VfL Bochum gewann nur eines der letzten 8 Bundesligaspiele gegen Aufsteiger. Also es wäre eigentlich ein Pflichtsieg, wenn man so möchte. Aber sie schaffen das irgendwie gegen Aufsteiger sehr selten. 3 Unentschieden, 4 Niederlagen in den letzten 8 Spielen. Da läuft es also nicht so gut. Und gleichzeitig kassierte Bochum in den 9 Pflichtspielen gegen Holstein Kiel immer mindestens ein Gegentor. Und auch das spricht dafür, dass es, wenn du eins kassierst, ne, dass es ein bisschen schwerer wird mit dem Sieg. Deswegen, ich bin mir hier nicht sicher. Das sind für mich gleich zum Einstieg in diesem Podcast gleich 2 Spiele. Bei beiden könnte ich mir einen knappen 1-0 oder 2-1-Sieg daheim vorstellen oder aber auch jeweils das 1-1. Ich finde das ziemlich schwierig zu prognostizieren, weil eben ja dann doch Augenhöhe herrscht. Nur die Höhe ist nicht die höchste dieser, ja, Augenhöhe, ne?
Deswegen sage ich ja, 1 oder 2 Tore, eine knappe Entscheidung, unentschieden oder einer hat am Ende knapp die Nase vorne, ohne dass wahnsinnig viele Tore fallen. Quoten habe ich dazu auch schon gesagt. Ich würde sagen, lass uns weitermachen mit dem nächsten Duell. Heidenheim gegen Freiburg heißt das Ganze. Da sind wir dann ja schon bisschen anders in der Tabelle unterwegs. Heidenheim mit 2 Siegen und 6 Punkten aus den ersten beiden Spielen gegen Dortmund hat es dann nicht gereicht, obwohl man nach einer sehr schwachen oder vielleicht auch sehr starken Anfangsphase von Dortmund erstmal eine 2-0-Rückstand hinnehmen musste, wurde es ja doch schon wieder recht prickelig. Also man hat wieder gezeigt, Heidenheim kann auch dieses Jahr mitspielen. Dazu die 6 Punkte schon im Rücken. Jetzt geht's gegen Freiburg, die haben auch eben diese 6 Punkte, sind also punktgleich mit den Heidenheimern in der Tabelle. Und auch hier sprechen wir, glaube ich, in gewisser Weise ein bisschen über Augenhöhe. Auch hier sprechen wir über ein Spiel, das eng werden könnte, aber auf einem, wie du eben gesagt hast, dann im Vergleich höheren Niveau.
Und vor allem höheren Niveau von den Quoten her, zumindest komplett, was auf beiden Seiten das betrifft. Denn Heidenheim hat eine 2,70 im Schnitt und Freiburg, da bist du bei 2,50, 2,60. Also sehr spannendes Value für diejenigen, die hier vielleicht eine klare oder ein klares Bauchgefühl, eine klare Tendenz haben, in welche Richtung das gehen kann. Zumindest das Value ist besser, ne? Bei Bochum waren wir damit nicht happy. Hier ist es in beide Richtungen super spannend. Und auch dieses Spiel könnte super spannend werden. Ausgeglichen ohne Ende. Ich bin gespannt. Also Heidenheim ist natürlich eine der Überraschungsmannschaften in der Saison. Hat sich ja auch in Dortmund trotz Niederlage wahrlich nicht schlecht verkauft, ne? Der Start ins Spiel war wieder wie letztes Jahr richtig schlecht und trotzdem zeigten sie sich irgendwann davon unbeeindruckt, kamen wieder zurück, haben gezeigt, dass sie einfach Stehaufqualitäten besitzen, ne? Dass sie nicht leicht unterzukriegen sind. Du schießt Heidenheim einfach nicht locker, flockig mal eben vorbeigehen ab, sondern sie haben diese Comeback-Qualitäten. Sie können jedes Spiel eng und knapp gestalten. Das ist schon bemerkenswert, welche Entwicklung sie da genommen haben. Und deswegen wird das, glaube ich, sehr schwer für Freiburg, vor allem, weil es ja in Heidenheim ist. Also in Freiburg würde ich eher zum Heimsieg tendieren, der Breisgauer hier in Heidenheim. Wäre ich überrascht, wenn es unentschieden ausgeht? Ehrlich gesagt nicht.
Nee, ich auch nicht, aber tatsächlich, auch wenn es quotentechnisch dann in der unteren Region anzusiedeln ist mit 1,50er Quoten, ist mein Gefühl, dass Heidenheim hier mindestens einen Punkt holen kann. Also die doppelte Chance Heidenheim spricht mich hier schon an, das Unentschieden überhaupt nicht ausgeschlossen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie hier tatsächlich dann, im Gegensatz zu Dortmund, wo sie dann eben doch auch immer diesen 2 Toren hinterhergelaufen sind, dass sie so gut wieder in die Saison gekommen sind, dass sie so diszipliniert sind, dass sie klar auch an dieser Startphase arbeiten werden, dass sie aus der lernen werden. Das ist einfach eine Mannschaft mit einem Trainer, die das oft genug bewiesen hat. Also ich glaube, sie werden hier für Freiburg in Heidenheim nicht zu schlagen sein. Deswegen ist mein Tipp auf den ersten Blick hier tatsächlich die doppelte Chance auf Heidenheim und das Unentschieden. Und damit würde ich dann eben den Freiburg-Sieg aus meiner Sicht auch ausschließen.
Stichwort Stehaufqualitäten. Heidenheim hat letztes Jahr zu Hause das Heimspiel gewonnen gegen Freiburg, lag dabei 2-mal zurück, Julius, und gewann dann spät in der 90. Minute dieses Duell mit 3-2. Also da hat man schon gesehen, ne? die sind richtig unbequem. Und in Freiburg, ich erinnere mich, da hatte ich einen vermeintlich klaren oder sicheren Heimsieg der Breisgauer getippt, da ging es 1-1 aus. Ja. Also Freiburg hatte letztes Jahr richtig, richtig Mühe mit den Heidenheimern, die sind einfach unbequem. Daher glaube ich darauf, dass auch hier wieder Tore auf beiden Seiten fallen werden, so wie es letztes Jahr in beiden Spielen der Fall war. Und dann kann sich die Partie in die eine oder in die andere Richtung bewegen. Wie gesagt, spätes Gegentor letztes Jahr in Heidenheim in der 90. Ich glaube, es war ein Eigentor von Ginter. Da ist ja eh schwer zu prognostizieren, wenn da hinten raus noch so einer vom Laster fällt. Aber ich glaube, dass beide treffen werden und dass es hier auch wieder ein unterhaltsames Spielchen wird. Im Dreiweg. Wer weiß.
So ist es. Das ist ein schönes Stichwort. Und damit können wir dann auch weitergehen zum nächsten Spiel. Union Berlin empfängt Hoffenheim. Also hier eine Partie zwischen dem Tabellenneunten, 5 Punkte. Union Berlin die Saison noch ungeschlagen unter dem neuen Trainer Bo Svensson. Während Hoffenheim, ja, 3 Punkte, das bedeutet 2 Niederlagen schon wieder und sie behalten es sich bei, sie sind einfach nicht sonderlich stabil. Ne? 9 Gegentore haben sie schon kassiert, nur Kiel hat mehr kassiert und da zählt eben dieser Kantersieg der Bayern rein, die da 6 schon beigesteuert haben. Wenn das nicht so hoch ausgegangen wäre, wäre tatsächlich Hoffenheim die Mannschaft mit den meisten Gegentoren und das tut natürlich schon ein bisschen weh, denn Union Berlin hat erst 1 Tor kassiert. Die werden es ihnen auch offensiv schwer machen. Wenn man dann so anfällig ist an der alten Försterei, dann wird es auch schwer, da Punkte mitzunehmen.
Absolut. Die Abwehr ist einfach das große Problem. Aber Union ist jetzt auch nicht so stürmisch unterwegs, als dass sie das unbedingt ausnutzen würden. Ne? 2 Türchen erst geschossen, aber natürlich auch erst 1 kassiert. Also die Abwehr ist das Prunkstück bisher in der Saison. Deswegen sind sie auch noch unbesiegt. Denn wer in Leipzig da die Null hält, ne, der macht nicht so viel schlecht gegen den Ball. Von daher, die Defensive ist gut bei Union. Der Sturm, naja, da ist noch mächtig Luft nach oben, würde ich mal behaupten. Und deswegen, ja, so schwach oder defensiv anfällig die Hoffenheimer jetzt seit, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren sind. Aber ich weiß nicht, ob sich hier unbedingt Union so durchsetzen kann, dass sie zu so vielen Torchancen und Toren kommen werden, weil sie einfach selbst offensive Probleme haben, ne?
Ja, also das ist natürlich dann so ein bisschen die Krux, dass man sagt, wie herausgefordert wird diese wackelige Abwehr. Das muss man schon reinziehen, da bin ich bei dir. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir hier über eine Mannschaft sprechen, die sie konstant fordern werden. Trotzdem eine Mannschaft, die, glaube ich, in der Lage ist, gerade zu Hause mit einem gewissen Selbstbewusstsein dann eben auch Fehler, die dir angeboten werden. Und das ist ja das Schlimme bei Hoffenheim. Es geht ja nicht nur darum, dass sie unter konstantem Druck irgendwann zusammenbrechen, sondern wir sprechen eben über eine Mannschaft, die gerne auch selber ihre Aufbaufehler dann eben nicht mehr retten kann. Also ich glaube schon, sie wären in der Lage, aber insgesamt könnte ich mir vorstellen, auch mit Hoffenheimer Beteiligung, dass Hoffenheim dann auch nicht so gut am Start ist dieses Jahr und nicht so selbstbewusst, gerade an der alten Försterei in einer dann doch feindlichen Atmosphäre, dass sie hier unbedingt dann ihre Offensive richtig gut ins Spiel bringen können. Dementsprechend würde ich sagen, trotz sehr schwacher Abwehr rechne ich hier mit dem Spiel an der alten Försterei, wo nicht allzu viele Tore sehen werden. Also unter 2,5 vielleicht, unter 3,5 gibt auch noch 1,5er-Quoten bei gewissen Wettanbietern. Das ist ein Tipp, den ich mir hier sehr gut vorstellen kann. Damit kann man sich auch so ein bisschen vom Dreiweg fernhalten, wo Union klarer Favorit ist. Was mir dann auch nicht gefällt, dafür ist Union Berlin jetzt für mich seit längerem auch nicht mehr diese Mannschaft, die reihenweise mal 3 Punkte einsteckt. Da tue ich mich schwer im Dreiweg mit diesem Tipp, wenn die Quoten da dann eben doch so verschoben sind. Aber ja. Ich bin bei dir, wenn man sich anguckt, Prunkstück Abwehr Union und eben eine Offensive, die vielleicht Wackelabwehr Hoffenheim nicht so rauszögern kann. Das könnte in Kombination bedeuten, dass wir hier wieder ein Spiel mit Union-Beteiligung sehen, das nicht so viele Tore beisteuert.
Ja, Stichwort Prunkstückabwehr von Union Berlin. Sie können einen kleinen Bundesliga-Vereinsrekord aufstellen, denn sie haben zuletzt zweimal in Serie die 0 hinten gehalten, ne? 1-0 gegen St. Pauli zu Hause, dann das 0-0 in Leipzig. Drei Bundesligaspiele in Serie ohne Gegentor. Wer? Unioner Vereinsrekord in der Bundesliga. Klingt jetzt nicht nach viel, aber ne, so lange sind sie halt noch nicht in der Bundesliga dabei. Deswegen, das wäre möglich, wenn sie hier die Null halten, dass sie einen Vereinsrekord im Oberhaus aufstellen. Gleichzeitig Hoffenheim auswärts nicht so gut unterwegs. Ne? Kann man sich grundsätzlich denken, die gewinnen häufiger zu Hause als auswärts. Das ist jetzt auch keine bahnbrechende Statistik. Aber um die mal auszuführen, Hoffenheim blieb nur in einem der letzten 6 Bundesliga-Auswärtsspiele ungeschlagen. Das war dieses 6-0 bei Darmstadt. Und seit März kassierte kein aktueller Bundesligist mehr Auswärtsniederlagen als die Hoffenheimer. Also die sind in der Fremde einfach nochmal anfälliger. Und wenn ich das jetzt alles so Revue passieren lasse und mit reinkalkuliere, 1-0 Sieg Union Berlin, Julius.
Es ist das Ergebnis, was sich am allernatürlichsten anfühlt, ja. Aber da hätte man dann zumindest auch meinen unter 2,5-Tipp mit drin. Müsste sich nicht ganz festlegen, aber du hast recht. Ein bisschen liegt's in der Luft. Ein bisschen was liegt auch in der Luft im nächsten Spiel, über das wir sprechen. Bremen gegen Bayern, denn Bayern ist ja richtig ins Rollen gekommen, Alex. Erst am Wochenende warm geschossen mit nur 6 Toren gegen Kiel in der Bundesliga und dann in der Champions League 9 Tore. Also das war wirklich, ja, eine halbe Woche, in der man 15 Tore schießt, das dürfte es nicht allzu oft geben im gesamten Weltfußball, vor allen Dingen nicht auf Erstliga- und dann Champions-League-Niveau hintereinander. Also das war schon eine große Leistung und zeigt natürlich, dass da sehr viel Qualität auf dem Platz ist, wenn da ein bisschen Spaß reinkommt, wenn die Spieler ins Rollen kommen. Olise jetzt natürlich auch getroffen, bisschen Selbstvertrauen geholt, Kane 4x3 Elfmeter. Da scheint viel zu passen gerade. Der Spaß kommt so ein bisschen zurück bei den Bayern, die, glaube ich, auch in den letzten ein, zwei Jahren nicht immer so viel Spaß hatten, ne? Und das ist eine schlechte Nachricht für ein Bremen, das sicherlich in dieser Bundesliga konkurrieren kann, immer wieder auch ordentliche Leistung zeigt, aber den Bayern selten gewachsen ist.
Oh ja, oh ja. Also nicht komplett selten, denn ich glaube, sie haben gegen kein anderes Team häufiger gewonnen als gegen die Bayern. Was aber daran liegt, dass es diese Partie, glaube ich, am häufigsten gab
Ja.
in der Bundesliga. Keine andere Begegnung gab es so häufig. Liegt natürlich daran, dass der HSV seit 6 Jahren da unten in der zweiten Liga
Müssen wir
rumkrebst und
jetzt
nicht
nicht jede
hochkommt.
Folge ansprechen?
Ja, du bist ja zurück aus Hamburg, deswegen hat das gut gepasst, hier mal den kleinen Seitenhieb auszupacken. Also 115. des Bundesliga-Duell zwischen Bayern und Bremen, ne? Die häufigste Bundesliga-Partie, die es so gab. Und deswegen haben die Bayern dann auch das ein oder andere Mal gegen Bremen verloren, nämlich 27 Mal. Nur gegen Gladbach gab es mehr Niederlagen. Das gehört schon auch zur Wahrheit, aber puh, wenn man diese Bayern jetzt gesehen hat, zweimal in Folge, gehört viel Fantasie dazu, um nicht zu glauben, dass der nächste Sieg eingefahren wird. Es muss ja nicht wieder 5-0, 6-0, 9-2 oder so hoch werden, aber zumindest der Sieg ist für mich eine sichere Sache der Bayern und wahrscheinlich vielleicht sogar mit Handicap.
Ja, würde ich mich anschließen. Die Quoten sind natürlich mit 1,36 im Schnitt noch nicht so berauschend. Können wir aber wirklich vorstellen, wir werden hier nicht ein 7-8-0 sehen. Dafür halte ich Bremen für ja, zu stabil, dann doch in der Beziehung auch Trainer-Mannschaft, in dem, was da an klaren Sachen kommuniziert ist. Aber diesen Flow, den Bayern gerade aufnimmt, den haben wir lange nicht mehr gesehen. Und ich glaube, dass die Spieler
Ja.
den auch so genießen und dass da so ein, ja, so ein Spaß auch wieder zurückkehrt, den es eben lange nicht im Team gab. Und wenn das dann eben auch noch da ist und du bist die bessere Mannschaft, gerade gelingt dir einfach super viel. Ein 2-0, ein 3-1, ein 4-1 in Bremen. Das ist kein outrageous Ergebnis, wenn wir über Bayern in wieder guter Form reden, mit einem Harry Kane, der ja jetzt schon wieder bei lächerlichen Scorer-Zahlen angekommen ist, gerade auch den Rekord geknackt hat, ne? Bei einer deutschen Mannschaft noch nie jemand so schnell 50 Scorer gelandet. In 37 Spielen hat er 50 Scorer besorgt für Bayern. Nochmal
Wahnsinn.
deutlich schneller als Erling Haaland, der den Rekord vorher für Dortmund gehalten hat. Also der Handicap-Tipp ist für mich hier ehrlich gesagt schon sehr, sehr naheliegend. Natürlich reden wir nicht über Kiel, wo es vielleicht noch deutlicher war, dass es eine Abreibung geben könnte. Am letzten Wochenende haben wir ja auch so ein bisschen vorher gesagt. Aber gegen dieses Bayern, auch in Bremen, ja, das ist einfach in dieser Bundesliga, wenn die Form stimmt, nicht die gleiche Gewichtsklasse.
Ja, bin ich bei dir und ich habe hier eine Statistik, die das auch nochmal unterstreicht, die auch kein gutes Omen ist für die Bremer. Den Kapitän Marco Friedl fehlt rot gesperrt und Werder gewann keines der letzten sechs Bundesligaspiele, in denen Friedl fehlte, verlor vier davon und in den insgesamt neun Bundesligaspielen 2023, 24, also letztes Jahr, in denen er fehlte, kassierte Bremen 2,1 Gegentore pro Spiel. Das klingt nach Gegentoren ohne Friedl. Also sowieso schon gegen die Bayern, aber ohne Friedel noch on top. Da gibt es auch die Statistiken. Also Bayern schießt ein paar Tore, Julius, kann man ja auch tippen. Bayern over 2,5 zum Beispiel in dem Fall, ne? Wäre auch etwas, was ich hier auf dem Zettel hätte. Denn ja, 3-1, 3-0, 4-1, es könnte irgendwie in die Richtung gehen.
Ja, da sind wir absolut auf einer Wellenlänge und dann würde ich sagen, können wir tatsächlich noch einmal den Samstag schnell abschließen mit dem Topspiel um 18:30 Frankfurt gegen Gladbach. Das Ganze auf jeden Fall ein Traditionsduell. Mal wieder in der Bundesliga. Frankfurt ja auch gut gestartet, würde ich sagen. 6 Punkte mitgenommen aus den ersten beiden Spielen. Bei den Gladbachern, ja, da habe ich schon wieder so ein bisschen das Gefühl wie letzte Saison. Eigentlich guckt man drauf und sieht gar nicht so schlecht aus. Man denkt, Mensch, dieses Jahr könnte es ja besser werden. Dann guckst du dir die Ergebnisse an. Jetzt gab es schon wieder 6 Gegentore. Es gab schon wieder 2 von 3 Spielen, die man verloren hat. Ein Sieg dafür. Natürlich auch ärgerlich. Das Auftaktspiel gegen Leverkusen war ja durchaus ein knappes, ein guter Auftritt. Nur wieder halt nichts Zählbares hängen geblieben. Bei den Frankfurtern kommt man so langsam in Fahrt. Und auch die werden es Gladbach nicht leicht machen, da jetzt mal was Zählbares mitzunehmen.
Nee, absolut nicht. Ich glaube, das ist ja ziemlich unbequem der Start für die Gladbacher, die es nicht schlecht machen, aber trotzdem zweimal verloren haben. Oder nicht wirklich, ja, nicht so richtig in die Pötte kommen, obwohl sie gut dagegenhalten, ne? Gut mithalten können, aber eben, ja, unbequeme Gegner, auf unbequeme Gegner treffen, ne? Jetzt Stuttgart letztes Jahr Vizemeister auf Leverkusen getroffen, den klaren Meister, haben sie ein gutes Spiel gemacht. Jetzt musst du nach Frankfurt den letztjährigen Sechsten oder Fünften, Sechster war es, ne? Also es ist auch ein schwerer Auftakt und deswegen, ich glaube, sie können wieder gut mithalten, aber diese vierer Quoten, die es im Schnitt auf Gladbach gibt, die sprechen dann auch eine klare Sprache oder anders gesagt, diese 1,70, 1,80 auf Frankfurt. Das ist auch eher recht deutlich. Ich sage jetzt nicht, dass es so deutlich wird. Ich glaube, wir sind eher wieder bei einem wenn dann 2-1 oder so für Frankfurt. Aber wenn am Ende wieder ein gutes Spiel der Gladbacher dasteht, aber wieder 0 Punkte, braucht man sich auch nicht wundern.
Nee, wundern nicht. Und das ist eben genau der Punkt, der vielleicht dann auch diese hohen Quoten auf die Gladbacher auch für mich rechtfertigt. Das fällt einem schwer, sich vorzustellen, dass sie hier in Führung einen Sieg über die Ziellinie bringen in diesem Spiel wirklich. Dafür sind sie dann auch unter Druck zu anfällig. Selbst so, wenn sie mal die Führung halten sollten, ja, dann kriegen sie eben doch noch das Gegentor, weil sie gerade defensiv dann eben nicht auf dem Level agieren können, wie es eigentlich gewünscht wäre. Gerade gegen einen Gegner wie Frankfurt, der dann eben auch eine gewisse Qualität vorne anbringen kann. Wo man in Einzelsituationen gefährlich werden kann, also sie nicht nur müde spielen muss und kann, sondern eben auch dann ja Lücken nutzen kann, wenn sie sich ergeben, egal wann das im Spiel dazu kommen sollte. Deswegen bin ich bei dir. Ich kann schon gut verstehen, warum man Gladbach hier nicht die 3 Punkte zutraut. Das Unentschieden würde ich nicht ausschließen, weil ich auch wieder bei einem Tipp bin, den ich hier heute schon ein paar Mal gemacht habe. Ich glaube schon, dass beide Teams hier auch treffen werden. Und natürlich ist es dann die Möglichkeit, dass wir hier über ein 2-2 reden. Ich glaube auch über 2,5 Tore ist hier mal ein Tipp, den wir ansetzen können. Das habe ich noch nicht so häufig gemacht heute. Da war ich eher in die andere Richtung unterwegs. Hier rechne ich eher mit mehr Toren. 2-2 vielleicht das Unentschieden. 3-2. Am Ende stehen sie wieder blöd da, die Gladbacher für die Frankfurter. Das sind für mich so die nahenliegenden Ergebnisse. Und damit dann eben alles, was damit zusammenhängt. Ne? Über 2,5, beide Mannschaften treffen. Das sind so die Tipps, die ich hier angehen würde.
Ja, für Frankfurt ist sowieso ja gut drauf. Ne? Grundsätzlich verlor, also besonders zu Hause, verlor nur 2 der letzten 28 Bundesliga-Heimspielen. Aber wir erinnern uns, da waren auch viele Unentschieden dabei. Vor allem letztes Jahr, als wir immer wieder auf den Heimsieg tippten und es immer wieder Unentschieden gab. Also von diesen 28 Heimspielen, da waren auch 12 Remis dabei. Das ist recht viel. Ne? Aber eben meistens gewinnen sie oder spielen im schlechtesten Fall unentschieden. Sie verlieren zu Hause einfach sehr, sehr selten. Das gehört schon auch dazu. Und gleichzeitig verloren sie keines der letzten 6 Bundesligaspiele gegen die Gladbacher. Auch da 3 Siege, aber eben 3 Unentschieden. Also es ist schon irgendwie so völlig überrascht wäre ich nicht beim Remis. Wer sich das traut, 4 Quoten sind, finde ich, ein gutes Value, hier aufs Remis zu gehen, vielleicht auch zur Halbzeit schon aufs Remis zu gehen, wenn man sagt, puh, das wird eh eng und Gladbach kann hier mithalten. Am Ende bin ich eher bei, wahrscheinlich eher Frankfurt, weil ich einfach glaube, dass es da der Flow aktuell ein bisschen besser ist, dass es mit Marmoush, Ekitike und Co. vorne einfach ein bisschen griffiger ist, sie strotzen mehr vor Spielfreude und Selbstvertrauen und die Gladbacher bekommen ihre Defensive einfach nicht sortiert, das ist ja das Hauptproblem, also genau, spielfreudiger sind sie auch, spielstärker sind die Fohlen auch, aber sie haben keine so gute Defensive. Deswegen bin ich hier eher beim Frankfurt-Sieg, aber wenn, dann auch wieder mit Gegentor. Da bin ich bei dir. Also Frankfurt gewinnt mit Gegentor ist hier ein schöner Tipp.
Hier auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schöner Tipp. Und einer der schönsten Tipps, die wir in diesem Podcast geben können, ist dann natürlich auch immer noch mal auf wettbasis.com vorbeizuschauen. Heute Abend, wenn ihr schnell seid, läuft ja noch der Champions League Donnerstag. Da könnt ihr natürlich auch noch schnell bei Wettbasis reingucken, sei es in die Texte oder eben ins Videoformat beidfüßig. Da wurden alle Champions League-Tage einzeln vorbereitet. Der Donnerstag noch aktuell findet ihr auf YouTube, findet ihr auf der Website. Ansonsten gilt das natürlich auch schon für alles, was nach der Champions League kommt, sei es für die Bundesliga, für die NFL-Saison. Football läuft ja auch wieder. Für alles, was euch in der Sport- und Fußballwelt interessiert, könnt ihr auf wettbasis.com vorbeischauen und werdet da dann bestens informiert. Also das hier nochmal euch ans Herz gelegt, während wir den Sprung auf den Sonntag machen, Alex, wo wir eben eine Menge Champions League-Gruppen oder Mannschaften haben. Leverkusen, die spielen auch noch am Donnerstag, also aufs wirklich letzte Spiel können wir nicht schauen. Geht gegen Wolfsburg. Wolfsburg hat mir durchaus gefallen bis jetzt in dieser Saison. Also ich glaube, die leichteste Aufgabe wird es nicht, obwohl Wolfsburg trotz aller positiven Eindrücke bei mir im Eye-Test punktemäßig noch nicht allzu sehr abgeräumt hat. Und Leverkusen, ja, wie wir prognostiziert haben, sich von dieser Niederlage gegen Leipzig auch nicht richtig aus dem Konzept bringen lassen hat. Also ich finde, unabhängig vom Champions-League-Spiel, Leverkusen im Moment geht eigentlich in fast jedes Spiel als Favorit. Und das ändert sich leider auch nicht gegen meine Wölfe.
Deine Wölfe, der Eye-Test oder der Eye-Test?
Ich war mir beides, jetzt nicht sicher. Beides.
Beides, ne? Schön. Ja, also dass Leverkusen hier noch im Einsatz ist am Donnerstag, spielt für meinen Tipp überhaupt keine Rolle. Da brauche ich auch keinen Eid oder Eye-Test in der Königsklasse. Leverkusen ist der klare Favorit gegen Wolfsburg und wird diesen Sieg einfahren. Da habe ich wirklich keinen Zweifel. Ja, ich weiß, zuletzt gab es immer mal.
Es ist mein Job, ja auch immer eine Anmoderation zu machen, als wäre es spannend, ne? Also du kannst es natürlich gerne jetzt jedes Mal direkt wieder einreißen, wenn du möchtest, aber.
Nee, ich wollte nur sagen, es gab zuletzt ja trotzdem immer mal wieder auch Unentschieden. Also von den letzten 5 Spielen, Leverkusen gegen Wolfsburg, gab es auch 2 Remis. Ne? Die Wölfe können die Werkself da auch immer mal wieder ärgern, auch wenn man nicht unbedingt damit rechnet. Aber ich rechne diesmal wirklich gar nicht damit. Deswegen, ich sag hier, Leverkusen gewinnt dieses Ding und es ist auch Leverkusen. Also das wird auch mit over 2,5 Toren wieder passieren. Das wird kein schnödes 1-0 oder so, glaube ich nicht, trotz Doppelbelastung bei der Alonso 11, glaube ich. Die haben so viel Breite jetzt im Kader, so viel Spielfreude, so viele Möglichkeiten, ne? Kommen da von der Bank was. Also selbst wenn wieder rotiert wird, das tun sie ja eh häufig, glaube ich, haben sie genug Waffen, um hier dann wieder, keine Ahnung, 3-1 oder so zu gewinnen.
Ja. Das denke ich auch. Also tatsächlich wäre ja auch wieder hier über 2,5 alleine schon aufgrund der Beteiligung von Leverkusen, aber auch weil Wolfsburg vielleicht durchaus in der Lage ist, in dieser Saison mal mit einem Umschaltspiel Hasenhüttelfußball da dann auch jedem Gegner weh zu tun. Vielleicht sogar Sieg, also statt Handicap, wenn du 3-1 sagst, vielleicht eher Sieg mit Gegentor, könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht muss es auch in der Schlussviertelstunde wieder über die Strecke bringen, aber das können sie ja nun mal auch wie kaum eine andere Mannschaft. Also das sind so Sachen, die ich mir auch vorstellen kann. Und dann bin ich auch an dem Punkt angekommen, wo auch ich, Alex, es nicht mehr spannender reden kann. Dann ist es halt so. Dann gehen wir hier auf den Sieg Leverkusen und bleiben unserer Aussage aus den letzten beiden Podcasts ja treu und sagen, vielleicht startet eher die neue Leverkusen-Serie, als das jetzt alles zusammenbricht nach dieser einen Niederlage gegen Leipzig. Über die werden wir auch noch sprechen. Als nächstes wollen wir aber noch einmal kurz zwischendurch auf ein Spiel gucken, das in der letzten Saison sehr, sehr spannend war. Denn der vermeintliche Favorit Borussia Dortmund muss nach Stuttgart und gegen die sahen sie im letzten Jahr richtig schlecht aus.
Absolut. Also du kannst vielleicht Leverkusen-Wolfsburg nicht so spannend reden, aber ich glaube, man kann Stuttgart-Dortmund definitiv spannend reden, ohne dass man sich überhaupt Mühe gibt, denn das ist wirklich ein knackiges Spiel jetzt am Spieltag. Da freue ich mich am allermeisten drauf. Sonntag 17:30 Uhr, da muss ich vor der Glotze sitzen. Das ist, wenn Stuttgart auf Dortmund trifft, hat man ja jetzt auch wieder gesehen, Stuttgart im Bernabeu, ne? Wieder Offensivfußball gespielt, die haben sich was zugetraut. Die wollten den Ball, sie haben angegriffen, waren mutig, waren spielfreudig, aber am Ende passierten halt Real Madrid-Dinge, ne? Die treffen dann und gewinnen dieses Spiel. Dortmund kann davon ein Liedchen singen, leider aus dem Champions League-Finale. Da war der BVB über weite, weite Strecken auch die bessere, dominantere Mannschaft. Am Ende gab es auch nichts zu holen. Jetzt bin ich gespannt, wie die beiden gegeneinander antreten, denn das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Der BVB in Brügge, ja, am Ende 3-0 gewonnen, aber fast schon im Real Madrid-Style. Denn spielerisch war es nicht so prickelnd. Hinten raus wieder die Tore gemacht, auch mit ein bisschen Glück, ne? Pfosten oder Lattentreffer war dabei, dann doppelt abgefälschtes 1-0-Tor. Aber anfällig waren sie. Und wenn sie so anfällig sich am Sonntag präsentieren, Julius, dann gibt es nicht viel zu holen in Stuttgart.
Anfällig Wahnsinn, finde ich auf jeden Fall, muss man sagen. Mir hat überhaupt nicht gefallen, wie sie auch gegen Brügge, die sich einigermaßen tief gestanden haben, wieder es nicht geschafft haben, erstmal selber gefährliche Chancen zu kreieren und dann tatsächlich auch gerade über die Mitte. Ne? Brügge hatte ein sehr, sehr leichtes Spiel mit ein, zwei klaren vertikalen Pässen gefährlich zu werden, Tempo in die gegnerische Hälfte zu tragen. Und das ist natürlich auch was, was Stuttgart herausragen kann. Die haben da dann einen Undav wieder, der sich auch schon in guter Verfassung zeigt, der da auch immer eine Spielmacherrolle, ähnlich wie Guirassy das jetzt bei Dortmund tun soll, eben ja auch die Bälle weiter verteilen kann, wenn man erstmal schnell überbrückt hat. Und ich glaube, Dortmund wird einige Male ja durch die Wangen pusten müssen, wenn sie sich umdrehen und wieder mal einem schnellen Gegenstoß der Stuttgarter hinterher gucken. Trotzdem reden wir über ein Stuttgart, was sich ein bisschen schwerer tut dieses Jahr. Über Stuttgart, dass Guirassy und Anton gegen sich sehen wird, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo sie durchaus ja ihren Teil dazu beigetragen haben, dass Dortmund am Ende diese Spiele eben nicht erfolgreich gestalten konnten. Und wir reden über ein Dortmund. Ich würde es nicht unbedingt glücklich nennen. Es ist vielleicht nicht fair und es ist nicht herausgearbeitet, aber in Dortmund, dass eben Spiele wie gegen Frankfurt, wie gegen Brügge, wo man auch nicht allzu gut ist, entscheiden kann, weil man nachlegen kann, weil man in der Breite und auch finanziell eben doch großen Teilen der Liga enteilt ist, weil man Stuttgart zwei Spieler abkaufen konnte und jetzt noch eine besser besetzte Bank hat, weil ein Jamie Gittens ein herausragender Einwechselspieler zumindest schon ist und das macht eben Unterschiede. Das haben wir gegen Frankfurt gesehen, haben wir gegen Brügge gesehen. Gegen Heidenheim muss man sagen, gerade die Auftaktphase hat mir der sehr gut gefallen. Das war spielerisch vielleicht das Beste, was wir gesehen haben.
Absolut.
Also die Ansätze sind ja teilweise da und es ist schon ein wenig verschoben und da muss ich einfach sagen, quotengetrieben. 2,86er im Schnitt auf Dortmund und nur 2,2er auf Stuttgart. Ich sehe Dortmund hier als leichten Favorit. Ich glaube, es wird richtig schwer, aber ich finde, die Vorzeichen haben sich schon verschoben wieder zum letzten Jahr. So ist es nun mal in diesem Fußball, Alex. Der mit dem dickeren Portemonnaie, der kann mal ein schlechtes Jahr haben und dann kauft er sich vielleicht Spieler vom Konkurrenten, der eben ein bisschen schlechter aufgestellt ist. Und im nächsten Jahr sieht es schon wieder anders aus. Ich gehe es zumindest nicht mit, dass Stuttgart hier klarer Favorit nach Quoten ist. Und dieses Dortmund ist für mich zumindest offensiv so attraktiv und breit aufgestellt. Dass ich sage, 2,8er, 2,9er Quoten reizen mich da, wenn es nicht die Bayern sind und Leverkusen eigentlich gegen jeden Gegner in dieser Liga.
Also da widerspreche ich, auch wenn ich jetzt hier, wie du sehen kannst, im gelb-schwarzen Outfit vor dem Bildschirm sitze, ist kein Dortmund-Trikot, einfach nur irgendein Trikot meiner Amateurmannschaft, ein uraltes. Ja, ich trage gelb-schwarz, aber ich kann nicht guten Gewissens sagen, der BVB ist hier Favorit für mich. Nein, ist er nicht, denn der VfB Stuttgart, Julius, das vergisst du ein bisschen, ist seit 13 Heimspielen ungeschlagen, hat 9 davon gewonnen und macht zu Hause ja richtig Rabatz. Ja, sie treten da wirklich so dermaßen dominant, spielfreudig, voller Selbstvertrauen auf, dass ich nicht sagen kann, dass der BVB hier als Favorit reingeht. Das heißt nicht, dass der BVB chancenlos ist, um Gottes Willen. Natürlich können sie das gewinnen und dann ist ja die 2,80, 2,90, die es dafür gibt, super spannendes Value, auf jeden Fall, da bin ich bei dir, aber Favoritenrolle, nee, die sehe ich dann, wenn, dann eher bei Stuttgart, die haben sie sich einfach letztes Jahr verdient, sie haben alle 3 Spiele gewonnen, ne? 2-mal in der Bundesliga, im Pokal auch und 2 Spieler davon ja auch wirklich dominant und klar, das 1-0 in Dortmund, das war eher so ein bisschen... Ja, kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ne? Da war, glaube ich, Guirassy einmal abgezockter als der BVB. Aber die beiden Heimspiele vor allem, das 2-0 im Pokal und das 2-1 in der Liga, waren hochverdiente Heimsiege des VfB Stuttgart. Deswegen hat er sich diese Favoritenrolle hier verdient, finde ich.
Sehe ich, wie gesagt, anders. Ich finde schon, dass sie einiges an Vorzeichen gedreht haben. Und würde sagen, ich sehe sie mindestens auf Augenhöhe und wenn das so ist, dann sprechen wir natürlich über ein Spiel sowieso, glaube ich, hier, wo beide treffen, da sind wir uns einig, wo wir ein paar Tore sehen werden, aber dann sehen wir ein Spiel, wo wir Mannschaften haben, wo es für mich keinen Favoriten gibt und wo ich eine tolle Quote auf eine Mannschaft kriege, der ich auf jeden Fall den Sieg zutrauen auch. Deswegen tendiere ich hier Richtung Dortmund, finde ich aber auch ganz schön, weil dann haben wir hier echt mal wieder ein spannendes Spiel, wo wir uns nicht ganz einig sind und dann kann ich dir nächste Woche sagen, guck mal Alex, da hatte ich wieder recht.
Ja, ich bin gespannt. Also womit ich recht haben werde, da bin ich mir sehr sicher, ist, dass beide Treffen und over 2,5 Tore fallen. Zu meiner Überraschung gab es nämlich in 2 der letzten 3 Spiele nicht Tore auf beiden Seiten. Denn der VfB hat ja, wie gesagt, 1-0 in Dortmund und 2-0 im Pokal gewonnen. Deswegen glaube ich, das wird jetzt ein Ende finden, dass die 0 auf einer der beiden Seiten steht. Also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wir ein richtig tolles Fußballspiel erhalten. Man hat es ja im Bernabeu gesehen, wozu der VfB imstande ist. Also hinten Tore kassieren, aber vorne auch welche schießen. Das hat man wunderschön auch gegen, ich glaube, Mainz war es, ne? Ja. Gesehen, dass da alles möglich ist. Und deswegen gehe ich felsenfest davon aus, dass beide treffen und das over 2,5, vielleicht sogar wirklich over 3,5 Tore fallen. Also man kann ja auch eine Stufe höher gehen, dass man sagt, hier wird was los sein in dem Spiel. Und gleichzeitig, warum? Naja, VfB Stuttgart ist zuletzt eine Torgarantie. Sie trafen in 19 Bundesliga-Partien in Folge, Julius. Keine andere Mannschaft hat eine aktuell längere Serie. Nicht der BVB, nicht der FC Bayern München. Der VfB Stuttgart ist die Mannschaft in der Bundesliga mit der Torgarantie. So spielen sie Fußball, das erwarte ich jetzt auch wieder. Und dann ergebnismäßig, puh. Der VfB kann das 3-2 gewinnen. Der BVB kann das natürlich auch 3-2 gewinnen. Es kann auch 2-2 ausgehen. Also ich tue mich da sehr schwer, eine Dreiwegprognose, eine verlässliche abzugeben, wenn die beiden aufeinandertreffen. So ein bisschen wie Leverkusen-Stuttgart, ne? Da gewinnen zwar die Leverkusener zuletzt immer, aber es sind immer Partien, die Spektakel pur versprechen. Und das erwarte ich hier auch.
Das sind doch schöne Aussichten. Ich glaube, das Spiel, auf das wir uns beide am meisten freuen und das, wo wir auch ein bisschen diskutieren konnten, kommt mir sehr entgegen, denn wir müssen rausgehen mit einem Spiel, wo ich zumindest nicht viel zu diskutieren habe. St. Pauli empfängt Leipzig, Pauli weiter punktlos in dieser Saison, Leipzig klarer Favorit. Es gibt übrigens trotzdem noch 1,65er, fast 1,7er Quoten bei manchen Wettanbietern. Es ist sogar anspielbar im Dreiweg alleine schon. Ich sehe sie hier jetzt ganz klaren Favoriten. Ich glaube nicht, dass St. Pauli gerade gegen ein Team wie Leipzig mit dieser Qualität und vor allen Dingen auch ja ein Team, was nicht allzu emotional diesen Sport sieht und sich vielleicht nicht allzu sehr von dieser Kulisse beeinträchtigen lässt, die das Millerntor dann manchmal sein kann. Ich sehe hier gar keine Chance. Gar keine Chance für St. Pauli. Für mich ein ganz klares Ding. Vielleicht sogar Richtung Handicap, wenn einem die Quoten dann doch ein Ticken zu niedrig sind im Dreiweg. Mir würden sie sogar für einen Kombischein auf jeden Fall reichen. Für mich eins der Spiele, das mir sehr, sehr leicht fällt, heute zu tippen. Und mehr kann ich da fast nicht zu sagen.
Ja, das finde ich schade. Ich hätte mir hier mehr Hamburger Lokalkolorit von dir erwünscht, vor allem wenn es gegen die Roten Bullen geht. Ich weiß, St. Pauli bist du nicht so wohl geneigt als HSV, aber es geht gegen Leipzig. Da hätte ich schon gedacht, hier, du hältst zur Hamburger Truppe. Nee, keine Chance. Sehr traurig.
Tipps abgeben. Wenn es nach Sympathien geht, dann zitiere ich dich nochmal vom Anfang 0-0. Und sage Augenhöhe, aber nicht sehr hoch.
Okay. Gut, also auf jeden Fall, ja, klaren Favoriten, den gibt es. Natürlich, Leipzig ist übrigens seit 14 Bundesligaspielen unbesiegt und wenn wir bei Union sagen, die können einen Vereinsrekord einstellen, dann kann das oder aufstellen, Dann kann das Leipzig auch, denn 15 Spiele unbesiegt in der Bundesliga waren sie nur unter Ralf Rangnick. 2019 ist ein bisschen her, also sie können einen neuen Vereinsrekord aufstellen, die Leipziger, wenn sie das Ding nicht verlieren. Davon gehe ich tatsächlich auch aus, also verlieren sollten sie es auf keinen Fall. Aber schon das Unentschieden, ne? Wäre eine herbe Enttäuschung, nachdem sie ja schon enttäuscht wurden. Jetzt zu Hause gegen Union das 0:0, das war wieder ein bisschen bieder. Ein erneuter Punktverlust wäre ein eben solcher für die Leipziger. Nee, das sollten sie schon gewinnen. Ich glaube, St. Pauli wird wieder alles raushauen, aber die Qualität, ne? Da gibt es einfach Fragezeichen hinter der Qualität des Aufsteigers. Leider.
Ja, und es wird sicherlich noch zu den Spielen kommen, wo sie sich wirklich auch mal in so ein Spiel reinkämpfen können. Mit werden sich auch besser in der Liga generell noch akklimatisieren, ein bisschen was anpassen, ein paar, ja, vielleicht noch besser mit dem neuen Trainer zusammenfinden. Aber Leipzig am vierten Spieltag ist eben nicht dieses Team, glaube ich, wo es den ganz großen Turnaround geben kann. So blöd es ist. Aber ja, wir reden eben über eine Liga, wo wir nicht 18 Mannschaften auf Augenhöhe haben. Und das ist hier ein ganz klarer Fall für mich. Das war dann auch unsere Besprechung zum vierten Spieltag. Alle 9 Spiele sind schon mal hier besprochen worden. Hinten raus noch einmal der Hinweis, dass Sportwetten ab 18 sind, dass die Quoten, die wir hier nennen, sich nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Und Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, wendet euch an den Support der Wettbasis per Mail oder per Live-Chat oder guckt auf check-dein-spiel.de vorbei. Auch da findet ihr erste Hilfsangebote. Das hinten raus nochmal als kleiner Hinweis zu dieser Episode. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns überall folgt, wo ihr uns hört. Dann verpasst ihr keinesfalls eine neue Episode. Wir sind ja jetzt auch richtig im Schwung. Internationaler Clubfußball geht los, Bundesliga läuft. Also da verpasst ihr nichts, wenn ihr abonniert. Und ich glaube, ich habe es noch nie gesagt. Aber falls ihr den Podcast irgendwo hört und euch gefällt, wo ihr Sterne oder Bewertung abgeben könnt, macht das gerne. Das hilft uns sehr und würde uns sehr freuen. Genauso wie wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Vielen Dank und bis bald. Ciao.